Geschichte wiederholt sich, unser Sieg ist unausweichlich. Das ist das Motto dieser Tage in Moskau. Damit erinnert Russland an den Zweiten Weltkrieg und behauptet, auch der Krieg in der Ukraine wird erfolgreich sein. Um das zu veranschaulichen, wird derzeit westliches Militärgerät ausgestellt. Darunter ein deutscher Leopard 2 Kampfpanzer, ein Marder Schützenpanzer und anderes Gerät der westlichen Partner der Ukraine. Die Vereinigten Staaten und die NATO hingegen haben angekündigt, die Ukraine weiter zu unterstützen und noch immer gilt, as long as it takes, solange es dauert. Über die aktuelle Situation im Konflikt sprechen wir mit Thomas Fassbender. Er war unter anderem 23 Jahre als Journalist und Unternehmer in Moskau tätig. Nun ist er für die Berliner Zeitung tätig und dort im Bereich Geopolitik. Herr Fassbender, guten Tag.
Herr Gollen, guten Tag, Dankeschön.
Lassen Sie uns zunächst auf die militärische Lage in der Ukraine blicken. Die Analysen auch in westlichen Medien lesen sich immer dramatischer für die Verteidiger. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Ja, inwieweit das Ganze schon dramatisch ist, die Frage ist natürlich offen zum heutigen Zeitpunkt, dass die Russen jetzt Siegesfeiern da ein bisschen vorziehen. Also gemähte Wiese für Russland ist das noch nicht, das muss man ganz klar sagen. Wie jede Kriegspartei auch in Russland nutzt man jede Gelegenheit, sich auf die Schulter zu klopfen. Das sollte aber auch in Moskau nicht allzu laut geschehen. Wir haben eher die Situation, dass wir auf beiden Seiten Ermüdung, auf beiden Seiten begrenzte Ressourcen haben. Den Russen geht es derzeit sowohl was Material, also Munition vor allem, aber auch Artilleriegeschütze und gepanzerte Fahrzeuge und Personal angeht, etwas besser. Sie sind in der Lage, begrenzte Vorstöße, teilweise bis zu 2-3 Kilometern, was bei dieser stabilen Frontlage eigentlich schon nicht schlecht ist, zu realisieren. Aber das jetzt fortzuspinnen in einen bevorstehenden Triumph wäre etwas mutig. Aber definitiv in den letzten Wochen hat die ukrainische Armee Schwäche gezeigt, bis hin zu offensichtlichem lokalem Einbruch der Moral. Soldaten haben dann fluchtartig einzelne Verteidigungsplätze verlassen, und zwar ohne Not verlassen, sondern einfach aus der Tatsache heraus, dass sie teilweise überhaupt nicht mehr rotiert werden.
Im Schweizer Blick klang das allerdings düsterer. Am Montag wurde dort über die Ukraine berichtet. Man habe mit 6 Kommandeuren von der Front gesprochen. Sie seien sich einig, dass die Ukraine verlieren werde. Es wurde auch ein zeitlicher Ablauf genannt. Bis Oktober werden die Russen den Donbass erobern. Dann wird der Konflikt eingefroren und verhandelt. So war es im Blick zu lesen. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario aus Ihrer Sicht?
Also ich erinnere mich noch an einen Schweizer sogenannten Experten, das war ungefähr vor einem Jahr, der bis auf den Tag genau vorhersagte, dass die russische Armee im Oktober 2023 zusammenbrechen würde. Ich bin vorsichtig mit solchen Aussagen, und zwar aus zwei Gründen. Wir haben einerseits eine wieder anlaufende Lieferung westlichen Geldes A und westlicher Munition und Waffen B. Und wir dürfen nicht übersehen, auch auf russischer Seite sind die Ressourcen gestretched, was man im Englischen sagt. Russland hat zwar letzten Endes die Millionen junger Männer auf der Hinterhand, aber es kann nicht ohne weiteres nach 2 Jahren Krieg eine weitere Mobilisierung einberufen. Russland hat ungefähr 400, 450.000 Mann dort an der Front stehen. Alleine, und das sagen Experten, wenn Russland eine erfolgreiche Offensive zum Beispiel Richtung Kharkiv, zum Beispiel Richtung Odessa umsetzen will, mit der notwendigen Überlegenheit an Menschen und Material, würde das weitere Hunderttausende separat binden. Die können sie nicht aus dem Hut zaubern bei einer Frontlinie, die sich deutlich über 1000 Kilometer erstreckt. Ich glaube, dass ein Teil der Alarmmeldungen aus Kiew und von der ukrainischen Seite auch dazu dienen soll, im Westen so einen Sense of Urgency, also eine Dringlichkeit zu motivieren und zu mobilisieren, um die materielle Unterstützung weiter anzufeuern.
Das klingt jetzt aber so, als wenn Sie nicht mit einer konzertierten Aktion der Russen in den kommenden Wochen und Monaten rechnen. Also keine Sommeroffensive, die da teils befürchtet wird, sondern eher, dass Sie damit rechnen, dass es, wenn es für die Russen nach vorne geht, dann weiterhin Stück für Stück.
Ich würde den Russen schon zutrauen, dass sie sich eine Sommeroffensive zutrauen, um es mal so zu formulieren. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auf Seiten der Ukraine und der westlichen Berater auch die Spekulation gibt, dass man die Russen ruhig mal kommen lassen kann, wenn Russland erneut, wie ja zu Kriegsbeginn, den Fehler machen würde, sich dermaßen zu überschätzen, dass dann wiederum die Ukrainer das nutzen könnten, um das in einen Erfolg für sich selbst umzuwandeln. Eine solche Offensive würde ja die statische Frontlage, die wir jetzt seit 1,5 Jahren beobachten, definitiv unterbrechen. Aus der derzeitigen Frontlage heraus ist eine raumgreifende Offensive weder den Russen noch den Ukrainern möglich. Schlichtweg aufgrund mangelnder Ressourcen. Also der ukrainische Plan, vorzustoßen bis zum Asowschen Meer und vielleicht sogar noch die Krim zu befreien, ist derzeit illusorisch. Der wäre auch illusorisch, wenn man jetzt Taurus lieferte oder noch ein paar Dutzend Leoparde. Dazu fehlt es vor allem auch an ausgebildeten Soldaten. Wie gesagt, es geht hier um Hunderttausende. Dass gewissermaßen die jetzige Lage als Ausgangslage für Verhandlungen nehmen will, und das will offensichtlich keine der beiden Seiten, dann muss sich auf irgendeine Art und Weise die Frontlage aufbrechen. Und da könnte zum Beispiel eine missratene russische Offensive diesem Zweck dienen. Deswegen hüte ich mich vor linearen Prognosen, wie Sie die zitiert haben, dass man sagt, jetzt geschieht A, B, C, D, dann ist das Ganze zu Ende.
Munition ist das eine Problem. Pro-russische Kriegsreporter und Blogger weisen aber schon seit über einem Jahr auf ein anderes mögliches Problem der Ukrainer hin, und das sind fehlende Soldaten. Präsident Zelensky nannte die Zahl von 31.000 getöteten Soldaten. Wie glaubwürdig ist diese Zahl? Wo könnte sie aus Ihrer Sicht liegen?
Ich habe weder von der einen noch von der anderen Seite irgendwelche belastbaren Aussagen hinsichtlich der gefallenen Zahlen, die so sind, dass sie überzeugend wirken. Die von Amerikanern immer verbreiteten Casualty-Angaben, die also Gefallene und Verwundete umfassen und die ja regelmäßig auf der russischen Seite bei 200.000 oder 300.000 liegen, die könnten zutreffen, aber wie viele sind davon real tot, ja, oder wie viele sind eben nur in Anführungszeichen verwundet und können eventuell nach Wochen oder Monaten an die Front zurückkehren. Was sicherlich wahr ist, ist ein massives Personalproblem der ukrainischen Armee, auch der russischen, das habe ich bereits angedeutet, aufgrund der gesellschaftlichen Schwierigkeiten eine weitere Mobilisierung durchzusetzen. Aber in der Ukraine kommt das Problem hinzu, dass mehrere hunderttausend junge Männer, also Männer im wehrfähigen Alter, sich im Ausland befinden. Deswegen haben wir die Diskussion ja auch in Deutschland, was macht man mit den hier befindlichen, hierher geflohenen jungen oder mittelalten ukrainischen Männern. Es reicht ja auf der ukrainischen Seite nicht einmal zur Rotation. Das heißt, ich habe natürlich, selbst wenn ich gesunde und bislang unverwundete Soldaten über 2 Jahre an der Front habe, kann ich von denen auf keinen Fall die gleichen Leistungen erwarten wie nach 1-2 Monaten.
In eine dieser Fragen könnte jetzt Bewegung kommen. Hilfe könnte aus Polen kommen. Der polnische Verteidigungsminister soll bereit sein, geflüchtete ukrainische Männer zum obligatorischen Militärdienst zu bringen. Der Fokus schrieb von Deportationen, wörtlich deportieren. Wie könnte das aussehen?
Nun, wir haben die Diskussion auch in Litauen, da ist das ähnlich beschlossen worden. Ich glaube, die Litauer sind auf den Zug aufgesprungen, den die Polen gestartet haben. Wir haben insgesamt für alle Auslandsvertretungen der Ukraine die Anordnung, das ist 1-2 Wochen alt, dass den Männern im wehrfähigen Alter keine neuen Papiere ausgestellt werden, also keine verlängerten Pässe und so weiter. Das heißt, die halten sich dann irgendwann mit ungültigen Identitätsdokumenten im Ausland auf. Das Einzige, was sie bekommen, sind Rückreisedokumente in die Ukraine. Auch in Deutschland ist das ja verschiedentlich schon diskutiert worden. Was macht man mit den bei uns befindlichen, sicherlich vielen 10.000 Männern aus dieser Kohorte? Wenn die Polen jetzt ernst machen, stellt sich die Frage, wie reagieren die Betroffenen? Ich habe kurze Videos aus ukrainischen Konsulaten gesehen, in denen es also wirklich zu heftigen Auseinandersetzungen kam zwischen Männern, die plötzlich keine Papiere mehr bekamen, und dem ukrainischen Konsulatspersonal, die sich da also bös angeschrien haben. Ob das insgesamt in der Ukraine den Widerstandswillen, den Verteidigungswillen gegen Russland stärkt, das würde ich mich fragen.
Es gab ja auch schon einen Vorschlag des CDU-Politikers Roderich Kiesewetter, das war Ende vergangenen Jahres, und der meinte, man könne ja den Männern in Deutschland einfach das Bürgergeld streichen. Also es soll ja in Deutschland etwa 200.000 ukrainische Männer geben. Gehen Sie davon aus, dass diese Entwicklung in Deutschland wirklich kommen könnte?
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, je nachdem, unter welchen Druck die Ukraine gerät, je nachdem, unter welchen Druck die Regierung gerät. Stellen wir uns doch mal vor, den Russen gelingt so etwas wie eine Sommeroffensive. Das heißt, sie stoßen irgendwo keilförmig vor. Sie müssen auch gar nicht unbedingt jetzt Odessa oder Kharkiv einnehmen. Sie müssen nur plötzlich eine Situation schaffen, in der diese Scheinstabilität, an die wir uns seit 1,5 Jahren gewöhnt haben, plötzlich nicht mehr gilt. Dann wird natürlich automatisch eine Diskussion Diskussion beginnen, wir müssen die Ukraine retten. Jetzt kommt es auf alles an und möglicherweise kommt dann auch die Diskussion, müssen nicht auch aus NATO-Ländern Soldaten dorthin geschickt werden. Ich frage mich das schon die ganze Zeit, wenn ich, sagen wir mal, gerade Roderich Kiesewetter, wo Sie den Namen erwähnen, man könnte auch Frau Strack-Zimmermann nehmen, wer so massiv einen ukrainischen Sieg fordert und dazu auch noch ständig davon redet, dass der russische Angriff auch unsere europäische und deutsche Sicherheit, unsere Freiheit und unsere Lebensbedingungen bedroht, dann muss der nächste Schritt sein, dass man auch den Einsatz deutscher oder westeuropäischer Soldaten ins Spiel bringt.
Oder französischer. Also Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat das ja vor etwas über 2 Monaten öffentlich ins Spiel gebracht. Also Truppeneinsatz französischer Truppen, vielleicht Fremdenlegion in der Ukraine. Das könnte dann schon ein Gamechanger sein. Also ausgeruhte, frische Soldaten gegen die Russen an die Front schicken.
Ich halte diese Diskussion für höchst notwendig. Nicht, weil ich der Ansicht bin, dass die Bundeswehrsoldaten dort sinnvollerweise kämpfen sollten. Ich bin absolut der anderen Ansicht. Aber wenn wir eine öffentliche Diskussion führen, in der gewissermaßen der Sieg der Ukraine, und das heißt die Befreiung ukrainischen Territoriums von fremden Truppen, in diesem Fall von russischen Truppen, im Zentrum steht, dann kommt es ganz automatisch dazu, dass man sagt, wer A sagt, muss irgendwann auch B sagen. Wir haben bisher so eine Art von ungeschriebenen Vertrag mit den Ukrainern. Wir liefern Geld und Waffen, ihr liefert das Blut. Das ist ja so gesehen auch eine sehr zynische Vereinbarung, die dann an ihre Grenzen stößt, wenn hier zwar noch Geld und Waffen sind, aber dort einfach kein Blut mehr, in Form von, wenn es dort nicht mehr genügend junge Männer gibt. Ich wünsche mir diese Diskussion nicht in Deutschland, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn es zu einem solchen überraschenden, erfolgreichen Vorstoß der Russen kommt, möglicherweise in wenigen Monaten, dass sie uns kalt erwischen wird. Wir täten besser daran, zumindest intellektuell, das Thema jetzt schon zu behandeln.
Sie haben über 2 Jahrzehnte in Russland gelebt. Sie sind auch heute noch gut vernetzt nach Moskau. Wie würde man das dort auffassen, wenn das dazu käme, dass französische oder andere NATO-Truppen tatsächlich in der Ukraine kämpfen würden und auf russische Soldaten schießen würden? Würde man das dann als Weltkrieg interpretieren?
Wissen Sie, ich war jetzt vor genau einer Woche 4 Tage in Kaliningrad im alten Königsberg zur 300-Jahr-Feier von Immanuel Kant, dem Philosophen. Jedes Gespräch, das ich mit Russen führe, berührt irgendwann auch den Krieg und inzwischen spricht ja auch jeder dort von Krieg und nicht mehr von Spezialoperation. Und letzten Endes ist mein Eindruck derselbe wie 2 Wochen nach der Invasion, als ich das erste Mal während der Kriegszeit in Russland war. Und das eine ist, niemand dort will diesen Krieg und niemand dort will ihn verlieren. Das ist sehr vereinfacht gesagt, weil es natürlich auch Menschen gibt, die dort diesen Krieg fanatisch wollen, aber das ist eine deutliche Minderheit. Aber die große Mehrheit hat vor allem kein Interesse, keine Lust, ihn zu verlieren. Ich würde allen, die sagen, wir können den ukrainischen Sieg in Form der Befreiung des gesamten Territoriums sichern, würde ich sagen, nein, Russland wird sehr weit gehen. Russland wird sehr viel unternehmen, um jedenfalls die Krim und wahrscheinlich auch weite Teile der Ostukraine territorial zu halten. Wir wissen nicht, auf was wir uns da einlassen, wenn wir das so leichtfertig fordern.
An der Ukraine-Hilfe wird nicht gerüttelt. Das hat der deutsche SPD-Chef Lars Klingbeil am gestrigen 1. Mai gesagt. Über die komplexe militärische Lage sprachen wir mit Thomas Fassbender. Der Journalist und Unternehmer lebte über 20 Jahre in Russland. Nun ist er bei der Berliner Zeitung tätig. Herr Fassbender, danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank Ihnen.